Der Eichsfeld-Podcast mit Volker Lambrecht
und Heiko Lendeckel.
Und zusammen sind wir Grimms Brüder.
Heiko, endlich geht's wieder los. Nach einer Pause, die wir einlegen mussten, weil krankheitsbedingt uns mehrere Leute abgesagt haben. Es ist ja Influenza-Zeit, ja. Influenza-Zeit.
Aber wir haben ja super improvisiert mit der Rosenmontagsfolge.
Ja, ganz genau. Haben wir nun wieder einen Gast. Und das freut uns ganz besonders, denn dieser Gast ist der erste Gast, der auf Empfehlung eines Zuhörers hier eingeladen wurde. Und das freut uns ganz besonders.
Und natürlich, weil wir ihn persönlich kennen. Und ich kann sagen, das ist der, du bist ja schon alter Hase, was hier den Klerus anbetrifft, mein lieber Volker. Aber ich kann behaupten, unser Gast ist der erste Pfarrer, mit dem ich mich duzen durfte, der mir das Du angeboten hat, auf der Straße in Geislingen. Herzlich willkommen, mein lieber Christoph Hase.
Herzlichen Dank.
Ja, ich freue mich auch, dass das geklappt hat und dass du nicht krank geworden bist.
Das ist halt der Zeit so ein bisschen geschuldet. Alles läuft verschnupft umher und ich denke mal, jetzt auch nach Karneval wird der ein oder andere eine...
Ja, das kommt natürlich alles noch hinzu. Ja.
Eine Krankheit noch auskurieren. Ja, wir freuen uns, dass du hier bist. Und lieber Christoph, es geht bei uns immer so los, wir wollen den Menschen ja in den Mittelpunkt stellen und deswegen unsere übliche und mittlerweile Tradition gewordene Frage: Wie, wo und wann ging's mit dem kleinen Günther Christoph Hase los?
Das kann ich ganz kurz erzählen. Wir sind ja hier in Heiligenstadt. Da gibt es das St. Vinzenz Krankenhaus und dort bin ich am 21. März 1961 zur Welt gekommen, als achtes Kind meiner Eltern Cecilia und Wilhelm Hase aus Hohengandern. Und als es dann soweit war, konnte ich dann mit Mutter dann nach Hohengandern und dort bin ich im Sperrgebiet aufgewachsen.
Du hast 7 Geschwister.
7 Geschwister. Dazu sage ich immer, die ersten 3 Geschwister, 3 Schwestern sind im Kindsalter gestorben. Vor 2 Jahren ist der erste lebende Bruder von uns gegangen. Und jetzt habe ich praktisch noch 2 Brüder und eine Schwester.
Die auch hier im Eichsfeld wohnen?
Alle in Hohengandern.
Okay. Nur du hast quasi das heimische Gebiet dann irgendwann mal verlassen.
Genau, ich bin sozusagen ein Nestflüchter.
Okay, wir haben das ja auch schon manchmal, dass wir so die Ortsnamen, Luther sind die Mooskricken, wobei wir da auch andere Bezeichnungen in Luther bekommen, aber die sind alle beide auf unsere kulinarischen Vorlieben zurückzuführen. Gibt es für Hohengandern auch so einen Spitznamen?
Natürlich, wir sind die Hohengander Zengböcke und vorne am Auto auf meiner Kühlerhaube habe ich auch ein Konterfei von einem Ziegenbock, dass man gleich sieht, wo ich herkomme.
Alles klar, da sind die Sachen geklärt. Der Ziegenbock vorne truffen, da ist alles klar.
Also 61 als das jüngste Kind der 8 Geschwister.
Ja, genau.
Da sind wir ja fast ein Alter. Fast ein Alter. Und ich muss ja sagen, diejenige, die dich empfohlen hat, hat mich damals empfangen und hat gesagt, du könntest doch mal deinen Doppelgänger einladen. Wir sind ja ganz oft verwechselt worden. Auf dem Hülfensberg wurde ich gefragt, na Herr Pfarrer, heute schon Messe gehalten? Ich sage, nein, ich bin's nicht.
Dazu muss ich aber sagen, dass diese Frau, die mich empfohlen hat, die hat mir das auch erzählt. Da habe ich gesagt, das kann gar nicht sein. Er sieht viel älter aus als ich.
Aber wir könnten tatsächlich da mal einen Originalton einspielen von der Dame. Dann können wir das mal so ein bisschen aufklären, wer es war, bevor du es verrätst. Aha. Ich spiele das mal ein, weil wir haben sie auf dem Weihnachtsmarkt erwischt. Und dann hat sie auch gleich, das hört man, uns auch angesprochen, beziehungsweise den Volker. Da hören wir mal rein.
Hi, alles gut?
Hast du die neue CD von mir mit Hase?
Und ja, klar.
Hast du was gemacht?
Habe ich angerufen.
Und?
Alles
geht klar?
Geklärt.
Geht schon klar?
Geht klar.
Schön.
Du bist Charlies Schwester?
Ja.
Das habe ich gesehen, das ist immer noch Scherben.
Ja, Scherben.
Jetzt machen wir dich genauso berühmt wie deinen Bruder, wir haben nämlich hier aufgenommen.
Also Charlies Schwester, Name ist mir unbekannt, aber...
Ich habe es vorhin schon mal gehört, Katrin.
Ja, Katrin Und ich sage immer, wer sie nicht sieht, der hört sie.
Ja. Liebe Grüße an die Katrin.
Und, jawohl, ich grüße auch.
Ja, nach Geislin. Also ganz Geislin wird uns natürlich zuhören, denn du warst langjähriger Pfarrer von Geislin. Aber bevor wir dazu kommen, vielleicht nochmal, du hast gesagt, 61 geboren als jüngster Spross von 8 Kindern. Und wie ging es denn dann weiter?
Ja, ich bin älter geworden und dann war ja die Frage, was wird man, was soll es werden? Und ich wollte gerne dann schon Priester werden und mein Vater sagte, nee, du lernst erstmal was Anständiges. War auch gut so. Also bin ich dann Bäcker geworden, habe 2 Jahre hier in der Großbäckerei in Heiligenstadt, leider alles schon dort Geschichte, es gibt nichts mehr davon. Und dort habe ich praktisch meinen Abschluss gemacht als Bäcker. Dazu muss ich sagen, die Schule war in Erfurt, sind wir immer nach Erfurt gefahren zur Schule. Und im letzten Lehrjahr war ich der beste, kann ich jetzt mal sagen, der beste Lehrling des Bezirkes, wie das damals hieß, Erfurt in Fach Bäcker. Und dort habe ich auch teilgenommen an einem großen DDR-Ausscheid mit 16 Bäckerlehrlingen aus dem ganzen DDR-Gebiet. Und ich habe leider nur den 8. Platz gemacht, aber immerhin.
Immerhin, von ganz DDR.
Respekt, Hut ab.
Respekt.
Ja. Du bist der quasi der zweite Bäcker, den wir hier sitzen haben. Und geht auch gleich mit dem gleichen Namen los. Günter Christoph Hase und Günter Helbing hatten wir hier unlängst.
Oh, den Lieblingsbäcker.
Lieblingsbäcker, ganz genau.
Aha, okay.
Der hat uns auch viel über das Bäckerhandwerk gelehrt.
Ach schön, glaube ich. Hätte
aber
ich auch machen
hat
können.
Auch in einem, hat auch ein schönes Buch geschrieben, was wir dir allerdings nicht zeigen werden.
Aha. Weil da ist der Teufel drin.
Da ist der Teufel
drin. Ach so, naja. Mit Teufel haben wir ja auch zu tun. Ne?
Gehört ja so ein bisschen zum Metier bei dir. Ja.
Genau.
Was hast du dann, es gibt ja, soll ja bei Bäckern so die eingeben, die mehr so Brot, Brötchen, das mache ich gern. Und die anderen sagen, ach, ich kletsch lieber, gehen wir so in die Konditorei, ich kletsch lieber ordentlich dicke Torten oder mach so mehr die süßeren Geschichten. Wo warst du da eher zu Hause?
Also ich habe eigentlich dann unterm Strich alles gemacht. Wie gesagt, 2 Jahre Bäckerlehre in der Großbäckerei. Dann war ich 1 Jahr Geselle bei Bäcker Hubert Hundek, leider auch schon verstorben hier in Heiligenstadt. Da habe ich natürlich mehr Brot und Brötchen und so gemacht. Und da hat man andere Leute, die dann die Konditorsachen angefertigt haben. Aber dann war ich 2 Jahre noch in meinem Heimatdorf Bäcker und da war ja dann alles dran. Ne?
Mhm.
Also das war eine schöne Aufgabe. Vor allem, man sieht gleich das Endresultat. Ne? Wenn du als Pfarrer wo tätig bist, weißt ja nie, was bei rauskommt, meistens. Aber beim Bäcker, da siehst du, entweder ist es gelungen oder nicht gelungen. Ne?
Entweder kannst du verkaufen und musst es abends selber essen.
Genau, so ungefähr.
Und ich habe in Pompeji gelernt, dass die Bäcker zur damaligen Zeit sehr wohlhabende Menschen waren, weil das Brot, was gebacken wurde, eben verbraucht wurde und morgens kam der nächste Gast wieder oder der nächste Käufer und hat schon wieder neues Brot gebraucht und insofern hat sich das also gut alles weggenommen und immer wieder wurde was verkauft. Pompeji.
Gegessen und getrunken wird immer.
Aha, das ist wahr. Bis heute.
Bis heute, ja. Und wie kam es in dir zu diesem Entschluss, Pfarrer zu werden oder Priester? Was ist eigentlich da? Das haben wir mit Schwester Maria schon geklärt, wie die richtige. Es gibt ja, manche sagen Priester, Pastor, Pfarrer. Gibt es da Unterschiede? Ist das alles das Gleiche? Oder?
Ich will mal sagen, mir ging es nicht so wie Paulus, der vor den Toren Damaskus vom Pferd fiel und war blind. Und hatte seine Lichterfahrung, sondern bei mir ist das einfach gewachsen. Im Sperrgebiet, die Welt war heil, katholisch sozialisiert, katholisches Elternhaus, dann mein Vater hatte eine Schwester, Tante Rosa, die in Halle Ordensschwester war, auch im Eichsfeld hier viel gewirkt hat, in Kindergärten und so. Und da ist das einfach schon immer auf dem Schirm, wie man heute so sagt, immer auf dem Schirm gewesen. Also das wäre was, da Pfarrer zu werden. Auch im Heimatdorf hatten wir den Pfarrer Böning aus Wachstedt, Pfarrer Fuhlrott aus Heiligenstadt, die mich lange Jahre, Jahrzehnte begleitet haben und Vorbild waren. Und da ist das einfach so gewachsen. Mhm. Ne?
Und zu der Begrifflichkeit, Pfarrer, Priester, wie spricht man dich richtig an? Pastor habe ich so im Hintergrund, dass es mehr so im evangelischen, protestantischen Umfeld wird da der Pfarrer Pastor genannt oder ja, kannst du uns da ein bisschen Licht reinbringen?
Aber natürlich, nach dem Studium stand dann praktisch die Diakonenweihe als Vorbereitung auf die Priesterweihe. Das war 1992 in Mühlhausen, wir waren zu viert. Dann ein Jahr später, im Juni 1993, war dann praktisch die Priesterweihe. Und dann als Kaplan angefangen zu laufen, 4 Jahre am Dom zum Heiligen Kreuz in Nordhausen, dann danach 2 Jahre in Weimar, die Stadtkirche, Stadtpfarrei Herz Jesu, wo auch ein Eichsfelder Pfarrer war, Walter Hendrich aus Gernrode, leider auch schon verstorben. Und dann bin ich noch 1 Jahr nach Niederorschel zu Pfarrer Franz Konradi, der bis heute auch als Ruheständler immer sehr bewegt ist und immer wieder Ideen hat, was man machen könnte und so. Und dann kam eben der Ruf 2000, als Pfarrer in Geistläden anzufangen.
Okay, aber nochmal die Frage, gibt es einen Unterschied zwischen Priester und Pfarrer?
Also Priester ist das Allgemeine, die Grundlage. Wenn man Pfarrer und Kaplan werden will, muss man erstmal die Priesterweihe haben. Jeder Pfarrer, jeder Kaplan, jeder Bischof, jeder Kardinal, alle haben als Grundlage die Priesterweihe empfangen und dann nachher sind das dann praktisch so Ämter, die man dann übernimmt oder zugesprochen bekommt.
Und Pastor ist dann eher im Evangelischen die Bezeichnung oder wirst du dich auch nicht weigern oder nicht schimpfen, wenn man dich Pastor nennt?
Naja, das ist ja regional. Ne? Zum Beispiel drüben im Göttinger Bereich, da werden die katholischen Pfarrer Pastor, Herr Pastor.
Okay.
Ist auch manchmal so, wie man es ausdrückt und betont. Ne? Ansonsten ist es ja mehr im evangelischen Bereich, dass man als Pastor angesprochen wird. Aber in unserem Gebiet, in unserem Bistum gibt es eben Kapläne, Vikare oder eben Pfarrer.
Okay. Vikar ist nochmal so eine...
Ja, Vikar ist das Gleiche wie Kaplan. Es hat mal geheißen, dass Vikare immer außerhalb des Pfarrhauses wohnen. Hier gibt es ja auch eine Vikarie oder wie es heißt, ne? Und dann Kapläne sind immer im Pfarrhaus und untergebracht. Und ich war immer im Pfarrhaus, in einem Pfarrhaus und habe auch immer mit Haushälterinnen zu tun gehabt. Deswegen war für mich auch immer klar, wenn ich mal ins Laufen komme als Pfarrer, dann soll es auch natürlich eine Haushälterin geben, nach Möglichkeit.
Ich habe in München gibt es den Pfarrer Schießler und der hat auch gesagt, wenn das Schlimmste für ihn ist oder war immer in seine Wohnung zu kommen, die leer war. Und dass er das so empfindet als das Schlimmste am Priestersein, dass man eben diese Einsamkeit hat. Und da hast du ja den richtigen Weg eingeschlagen, wenn du halt eine Haushälterin hast, hast du ja jemanden zum Kommunizieren und so, ja.
Genau, ich komme nicht in ein kaltes Haus, sondern ich komme in ein Haus, wo Leben ist. Und ich sage immer, meine Haushälterin ist ja nicht nur Haushälterin, sie will das auch nicht hören, sondern sie will auch nicht hören, sie ist Köchin oder so. Manche Leute sagen, ist denn die Köchin zu Hause oder so. Also sie ist praktisch alles, ne? Sie ist Blitzableiter, sie kümmert sich um die Finanzen, dass man persönlich da mit dem Haushalt und so zurechtkommt. Sie hat den Haushalt, sie hat den Empfang, sie hat Telefondienst. Also viele, viele Aufgaben und hält mir so den Rücken frei.
Aber das ist ja heute, wenn so ein junger Kaplan jetzt oder so ein junger Priester eine Haushälterin, findet der doch nicht mehr, oder?
Es ist schwierig und der Stand der Haushälterinnen stirbt auch letztlich aus. Heute sind es meist die sogenannten Zugehfrauen. Da kommt jemand, meist verheiratet auch, kommt ins Haus, sorgt sich um alles und geht dann wieder nach Hause in die Familie oder in ihre Wohnung. Ne? Aber so wie es früher so war oder wie ich das noch habe, ich bin praktisch von den jüngeren Priestern, Pfarrern mit der Einzige, bald, der noch eine Haushälterin im Haus hat. Ne? Aber das ist für mich ein Luxus, den ich nicht missen möchte. Ne?
Ja, ich kenne den Pfarrer Konradi gut mit seiner Marianne. Ne? Die hält ihn ja ordentlich bei der Stange und deckt ihn auch zu in der Kirche, wenn es ihm zu kalt wird und sowas. Also wunderbar.
Ich kenne eine
Habe ich gerade die richtige Kurve gekriegt. Ja. Jetzt.
Ich hab's gemerkt. Aber da fällt mir eine Begebenheit ein, die mir mal ein Bekannter erzählt hat, als er nur so ein kleiner Pimpf war, war in der Kirche, saß ein bisschen ungünstig, somit kam der Korb mit der Kollekte nicht an ihm vorbei und er hatte nun seine 50 DDR-Pfennige noch in der Hand und hat da auch so ein Pflichtbewusstsein, das muss an die richtige Stelle und ist natürlich nach der Kirche, als ihm das dann wieder einfiel, ach, er ist zum Pfarrer und dann machte die Haushälterin die Tür auf und er übergab die 50 Pfennig mit den Worten, würden Sie das mal bitte Ihrem Mann geben. Ist das bei euch auch schon mal vorgekommen, dass da irgend so ein Kind sich da...
Nee, das ist bei uns so noch nicht, wüsste ich nicht. Aber die Frage kommt immer wieder, warum seid ihr denn nicht verheiratet?
Okay.
Das kommt immer wieder auch bei Kindern, ne? Mhm. Wo ist denn deine Frau? Ich sag, du, ich hab doch keine Frau, ich hab eine Haushälterin. Ja, die ist doch im Pfarrhaus, warum ist denn die nicht deine Frau? Muss man es eben erklären, ne?
Ja, da haben wir ja immer was dazugelernt, auch in unserem Podcast hier. Nämlich, lass keine Frage aus, aber sei auf die Antwort gespannt.
Das ging uns bei der Schwester Maria so. Wir haben unseren vordefinierten Fragenkatalog, den wir logischerweise individuell so ein bisschen anpassen. Und da waren wir natürlich auch an einem Punkt und den übernimmt jetzt Volker mal. Und da sind wir jetzt mal auf deine Antwort gespannt. Also die Schwester Maria, die hat uns da auf jeden Fall ganz hervorragend geantwortet.
Ja, wir fragen immer natürlich nach der Familie, nach der Herkunft und so weiter und so fort. Und dann kommt immer eine Frage nach dem Beziehungsstatus und Kinder.
Den können wir bei dir überspringen.
Normalerweise ja. Also ich denke schon manchmal, es wäre schön gewesen, Kinder zu haben. Ich bin ja mit vielen Menschen in Verbindung und so. Und dann bin ich manchmal schon Richtung neidisch, nicht, aber bewundere ich, wie manche so ihre Kinder erziehen und auch im Alter, wie die Kinder sich kümmern. Aber dann muss ich leider immer wieder auch erleben, und das nicht selten, dass Kinder da sind, aber sich um ihre alten Eltern dann nicht mehr so kümmern. Dann werden sie oft ins Altersheim geschickt. Und wenn man dann fragt, wann war denn die Tochter, der Sohn mal da? Ach, der kommt ein-, zweimal im Jahr oder so. Das gibt's denn leider auch. Und dann denke ich, na ja, hast du Kinder, hast du Sorgen, hast du keine, hast du auch Sorgen. Und so in der Art. Ne?
Ist das in deinem Beruf auch manchmal schwierig, nicht verheiratet zu sein und keine Kinder zu haben? Weil du sollst ja auch deinen Schäfchen, sage ich mal, auch irgendwo Unterstützung angedeihen. Und wo man dann sagt, ja okay, ich kann ja jetzt schlecht klug reden und dir Ratschläge geben. Ich weiß es ja nicht, wie es in so einem Haushalt aus den eigenen Erfahrungen, selbst als Kind in einer Familie.
Also da sage ich immer, ich bin ja auch nicht auf der Wurstsuppe hergeschwommen. Ich bin auch nicht vom Himmel gefallen. Mein ganzes Leben habe ich mit Familie und mit Familien zu tun. Und wenn irgendwo mal Probleme sind, es geht ja jetzt auch oft, auch im Altfeld leider, mit Drogen und was so ist, ne? Und da tue ich immer gerne dann auch weiter helfen und sagen, hier, gehen Sie doch da mal hin, da zur Caritas und so. Und da kann ich schon helfen, ne?
Das ist schön. Du hast uns ja eben schon gesagt, in welchen verschiedenen Ortschaften du Pfarrer warst. Im Moment bist du wo?
Im Moment bin ich in Hübstedt, der Pfarrei St. Martin mit den 4 Kirchorten St. Martin Hübstedt, St. Martin Beberstedt, St. Peter und Paul Helmsdorf und St. Nikolaus Zella. Dann bin ich aber auch noch als Pfarrer zuständig für die Pfarrhaushälterinnen, katholischen Pfarrhaushälterinnen hier im Bistum, mehr auch im Eichsfeld, wo es die meisten noch gibt. Natürlich die meisten pensioniert, wie schon gesagt, es ist ein auslaufendes Modell. Aber dann noch für die Gehörlosen des Eichsfeldes, dann bin ich auch meist jede Woche in Reifenstein. Krankenbesuche werde ich angerufen, können Sie mal kommen und so. Und also ich habe zu tun.
Du bist auch beschlagen in der Thematik Gebärdensprache. Wir würden jetzt gern auch mal umschwenken, aber da haben unsere Hörer natürlich nichts von, wenn wir uns die nächsten 5 Minuten in Gebärdensprache verständigen. Aber du kannst mit Gehörlosen kommunizieren.
Ja, es gibt ja praktisch die lautbegleitende, die LPG-Gebärdensprache. Vorher habe ich immer gedacht, LPG, sind wir denn hier in der DDR oder was? Aber das heißt dem lautbegleitende Gebärdensprache LBG. Mhm. Und dann gibt es die deutsche Gebärdensprache. Die LPG, die habe ich gelernt von Alfons Rogge und Gerald Nolte und lerne auch immer noch weiter, wo ich praktisch spreche und gleichzeitig die Zeichen, die Gebärden mache. Und dann die deutsche Gebärdensprache, die muss man richtig studieren.
Okay.
Und dafür hatte ich keine Zeit und keine Nerven.
Ich kann nur eins, das Applaus. Applaus kenne ich.
Applaus, Applaus.
Hände in die Höhe.
Hände in die Höhe und dann
schütteln.
Das ist Applaus. Genau.
Und was ich auch gehört habe, es gibt Dialekte.
Ja, das ist sehr interessant.
Also das ist unterschiedliche Sprache, also jetzt, dass in Amerika oder im Englischen andere Gebärden gibt als im Deutschen, das kann man sich ja vielleicht noch vorstellen, aber es gibt deutschlandweit unterschiedliche Dialekte.
Genau, muss man sagen. Norden, Süden, Osten, Westen und so. Und das ist dann immer so, dass man da, wo man arbeitet, spielt man sich so ein. Ne? Da hat man dann immer dieselben Gebärden für die betreffenden Begriffe und Worte und so. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel beim Pfarrer Schissler wäre, habe ich auch schon Bücher gelesen und viel von ihm gehört, wenn da ein Gebärdengottesdienst wäre, da wäre eben manches denn auch anders, wo die mich dann nicht verstehen höchstwahrscheinlich.
Genau,
und ich verstehe sie nicht.
Genau. Nein. Umgedreht würden die nichts verstehen, wenn du dann in Gebärdensprache predigst und dann den Begriff Schingeleich, den Eichsfelder Begriff.
Zum Beispiel, du ordnest Schingeleich. Ne? Ja, das wird dann schwer. Und wo ich dann als Pfarrer dann da angefangen habe, 2009, schon lange her jetzt, da musste erstmal für mich auch eine Gebärde gefunden werden. Ne? Pfarrer ist klar. Und dann praktisch auf dem Kopf mit kleinen Fingern ist ein Hase. Wenn ich die ganze Hand links und rechts nehmen würde, das wäre dann Esel.
Okay.
Ich bin auch vielleicht manchmal ein Esel, aber so stelle ich mich doch als Pfarrer Hase vor. Ne?
Okay, also Pfarrer, man symbolisiert oder
ja, den Kollarkragen. Okay. Und dann wissen die, aha, ist Pfarrer. Und auch interessant, ich war mal in Graz und dort in der Straßenbahn, 1 Meter, 2 Meter weiter, waren auch Gehörlose und haben gesprochen, ne? Und ich gleich mich erkenntlich gegeben und die verstanden mich aber auch gleich, ne?
Okay, ja.
Und dann war ich auch jetzt mal im Weg auf Magdeburg hin und dort war auch ein Ehepaar oder ein Bärchen und die haben sich auch gleich gefreut. Ich habe beobachtet, die haben Gebärdensprache drauf und ich dann natürlich hin, ne? Und habe dann mit denen versucht, auch zu kommunizieren.
Ich hatte jetzt eine lustige Begebenheit in der Sauna. In der Sauna wohlgemerkt, musste ja während des Aufgusses Ruhe sein. Und da ich ja so viel rede, habe ich schon oft Anranzer dort bekommen. Bitte Ruhe.
Weil grundsätzlich ist es ja in der Sauna ruhig.
Ist es ruhig.
Nur wenn Volker drin
nur
sitzt.
Nur in der Sauna nicht. Und da waren 2 Leute neben mir, die waren gehörlos. Und die konnten natürlich super reden, auch während des Aufgusses, ohne dass sie irgendwen gestört haben. Da war ich ganz begeistert. Ne? Also ich habe gedacht, ich muss jetzt auch mal Gebärdensprache üben. Damit ich weiter unterhalten.
Genau, damit du keinen Bruch hast in der Kommunikation, wenn Aufguss gemacht wird.
Genau, schaden kann es nicht. Aber mich würde mal interessieren, war es eine gemischte Sauna?
Ja.
Ja, katholische und evangelische.
Ach so. Ja, wie damals beim Papst auch, als er in der Sauna war und sagt, ach, das ist ja so toll und so und für die Gesundheit, da können wir morgen gleich wieder hingehen. Da sagt der Sekretär, aber Heiliger Vater, morgen ist gemischt, ne, mit den bisschen evangelischen werden wir uns schon verstehen, ne? Okay. Prima.
Ich komme jetzt noch auf das Priesterdasein zurück. Also es war ja in der Vergangenheit so, ich kenne das noch, auf jedem Dorf waren Pfarrer und ein Schullehrer. So, das ist ja schon lange nicht mehr der Fall. Du hast gesagt, du bist für 4 Gemeinden zuständig momentan. Tendenz zunehmend, also in der Zuständigkeit. Pfarrer abnehmend, Anzahl der Pfarrer abnehmend, Zuständigkeit zunehmend. Wie viele Priester gibt es denn eigentlich hier im Eichsfeld noch? Also jetzt wirklich so echte Pfarrer. Oh, also ohne Ordensleiter.
Ja, also wir sind praktisch 33 Pfarreien im Bistum. Davon sind 4 Pfarreien in der Diaspora, die praktisch schon von einem Leitungsteam geleitet wird. Mhm. Und es ist sicher eine Frage der Zeit, bis das hier im Eichsfeld dann auch langsam anfängt, dass nicht mehr ein Pfarrer am Ort wohnt, sondern dass da ein Leitungsteam ist, die ihre verschiedenen Aufgaben haben und dann versuchen, dann eine Gemeinde, Pfarrgemeinde zu leiten. Also wie gesagt, also 4 sind schon von Laien. Die haben auch einen Priester als Moderator, nennt sich das denn, oder Kooperator. Aber ansonsten müsste ich jetzt so lügen, ob's, also wir sind ja ein kleines Bistum, ne? Also im Eichsfeld sind schon die meisten Pfarreien noch. Aber die Zahl kann ich dir jetzt gar nicht jetzt so sagen. In Mathe war ich noch nie so gut und Zahlen merke ich mir auch schlecht. Gut, beim nächsten Mal, ja?
Ja, genau, reichen wir das nach.
Und ist denn dann wirklich eine seelsorgerische Tätigkeit, ich sage das mal ganz provokativ jetzt, noch echt möglich, wenn man so viele Gemeinden zu betreuen hat?
Also ich sage mal, ich versuche, was möglich ist. Aber alles kann man mit Sicherheit nicht abdecken heutzutage. Leider kennt man auch nicht mehr jeden in seiner Pfarrei, muss ich auch sagen. Die ersten Jahre in Geistlehen habe ich noch gesprengelt. Da habe ich dann plus minus jeden gekannt in den 3 Dörfern Geistlehen, Heuten, Flinsberg, ne, und bis heute auch zu vielen noch Kontakt. Aber jetzt, das ist natürlich schwierig. Und ich habe auch jetzt mal bei einer Predigt gesagt, also ihr wisst ja, es werden immer weniger Pfarrer. Bischof Wanke, sehr verehrt bis heute, ist leider jetzt auch ins Altersheim umgezogen aus Altersgründen und so. Der sagte immer zu uns Priestern, die nachgehende Seelsorge, also ins Krankenhaus gehen und Kranke besuchen und so. Also die nachgehende Seelsorge, das können die Pfarrer heute gar nicht mehr leisten. Jetzt müsst ihr alle seid mit im Boot. Viele machen es ja auch schon und so, aber dass man wirklich auch immer schaut, wo brauchen Menschen Hilfe, wo freuen sie sich über einen Besuch und so weiter und so fort. Das ist schon wichtig, dass wir alle uns auch, wie Martin Luther das schon gesagt hat, als Seelsorger verstehen. Ne?
Du erwähntest diesen schönen Fachbegriff Sprengeln.
Wollte ich gerade sagen.
Und wir haben, also wir kennen das ja alle, aber wir haben mit Sicherheit Hörer, die sagen, Sprengel gibt es einen Schokoladenhersteller, ja, aber was ist Sprengeln?
Sprengeln ist praktisch zu Beginn eines Jahres, dass ein Priester oder dann nachher wurde auf Gemeindereferenten, Gemeindereferentinnen auch ausgeweitet, dass sie dann praktisch die Haushalte besuchen, die Wohnungen und Häuser segnen mit Weihwasser. Und in Geistlehen, weiß ich noch, war ein kleiner Junge, der ist heute schon ein erwachsener Mann, der sagte hier, was willst du denn hier? Ich sage, ich will sprengeln. Was willst du denn hier sprengen? Ne? Als Kind so, ja. Und nee, ist okay. Oder ein Jahr, wenn ich das noch sagen darf, da war gerade Sperrmüll. Ne? Und ich liebe es immer zu gucken, was ich da noch retten kann für die Möbelbörse zum Beispiel in Heiligenstadt. Wo ich bis heute nicht verstehe, dass viele ihre schönen Dinge, die andere noch gut gebrauchen können, praktisch auf die Straße oder an den Straßenrand als Sperrmüll. Und also ich finde das unverantwortlich, anstatt vorher mal zu fragen. Und jedenfalls habe ich mir so manche Dinge rausgesucht bei der Familie und dann habe ich mir das nach Hause geholt, ne? Und habe es dann zur Möbelbörse gebracht. Das Jahr später kommt der Junge aus der Schule, ich sitze auf dem Sofa und die Oma im Wohnzimmer. Und was willst du hier? Ich sage, ich will sprengeln. Ja, es ist doch gar kein Sperrmüll. Ich sage, ja, ich komme auch ohne Sperrmüll. Ne? Und dann hatte er sich dazugesetzt, war vierte Klasse, und hat sich dann dazugesetzt und hat dann sein Portemonnaie aufgemacht. Hier, ich gebe dir auch was. Dann hat er mir 10 Euro rausgegeben. Ne? Ich sage, zeig mal her, du hast doch noch mehr Scheine da drin. Dann habe ich gesagt, komm mal her, du gibst mir jetzt einen 20er und ich gebe dir den 10er zurück. Und er sagt, du spinnst wohl. Du weißt wohl gar nicht, wie lange dass ich da sammeln muss. Also ja. Da, als Pfarrer erlebt man auch viele, viele schöne Sachen. Also ich wollte mit keinem tauschen.
Das ist so eine schöne Aussage.
Und drei Jahre bin ich jetzt noch, dann gehe ich in Pension, dann bin ich noch ein bisschen freier und kann dann im Blick auf Seelsorge und so noch ein bisschen auch anders noch arbeiten als jetzt, wo ich mit vielen Terminen und so eingebunden bin auch, ja.
Zum Sprengel kann ich vielleicht noch eine kleine Geschichte dazu erzählen. Meine Frau stammt aus Mühlhausen und kannte den Begriff Sprengeln auch nicht, hatte noch nie was davon gehört. Und wusste natürlich auch nicht, dass der Priester anschließend so eine kleine Zuwendung bekommt. Alles klar. Der Pfarrer, den ich jetzt nicht benenne, kam zu uns. Ich war nicht da, setzte sich hin, fing ein Gespräch an, Sprengeln. Nach einer Stunde saß er immer noch da. Nach anderthalb Stunden saß er immer noch da und sprengelte dann mit Weihwasser und dann ging er. Meine Frau erzählte mir das im Nachhinein. Und ich sage, hast du ihm denn nicht 10 € gegeben? Nee, muss man da was geben? Deshalb war er so lange da, habe ich gesagt.
War mit den Modalitäten noch nicht so vertraut hier im Eichsfeld.
Ja, ist ja.
Wie viele Haushalte hast du da oder wie viele Häuser hast du da besuchen können an einem Tag, wenn du sagst, Anfang des Jahres?
Ja, das war ein ganz schöner Ritt. Ich hatte mir vorgenommen, nicht im Wechsel, sondern wenn, fange ich jetzt in Hübstedt an, dann bin ich in Holten durchs Dorf, dann in Flinsberg, aber das ganze Jahr hindurch.
Okay.
Das konnte ich gar nicht anders schaffen, ne?
Und an einem Abend, wie viel hast du da
geschafft? Ja, das kam drauf an. Es gab ja auch mal eine Familie, ach, wir wollen jetzt auch Abendbrot essen. Ich sage, gut, dann mache ich hier das Ende und dann machen wir uns einen schönen Abend. Oder ne, so lustige Geschichten und was. Also ansonsten kann man schon sagen, so im Schnitt so 10 Familien am Abend. Ne?
Ui, also ich kenne das bei uns im Dorf, da war das auch so, als dann Ende der 70er unser Pfarrer kam, der hat das einmal gemacht, der blieb aber immer scheinbar irgendwo ein bisschen länger hängen, weil es gibt ja da nette Gespräche und das gibt dann vielleicht auch das ein oder andere nette Getränk. Das hat er in seiner Karriere nur einmal gemacht. Den habe ich zum Sprengeln dann erst wieder gesehen, als wir gebaut haben. Da habe ich ihn dann offiziell eingeladen zur Haussegnung.
Oh, ist ja niedlich. Und dann fragen natürlich auch Leute, kann ich Ihnen 10 Eier mitgeben oder ein Glas Honig oder eine Wurst? Ich sage, denken Sie dran, ich habe zu Hause eine Frau zu ernähren. Ne?
Oh, ich erinnere mich dran, du hast mir mal gesagt, ja, die Leute im Dorf denken, der Pfarrer verhungert. Die bringen immer so viele Sachen. Du hast ja, du bist ja auch ein kreativer Kopf. Du hast ja dann auch aus den Eiern, die sie dir vorbeigebracht haben, eine kleine, ich will mal sagen, Geschäftsidee entwickelt.
Genau, seit 5 Jahren, ne? Stelle ich denn Eier in die Kirche und dann können die Leute sich praktisch gegen spenden. Ich sage immer ab 3 € oder so, können sie sich denn Eier holen. Und das ist immer wie warme Semmeln. Okay. Also ich will auch kein gestempeltes Ei haben. Also jetzt waren die Eier alle und meine Haushälterin musste kaufen. So weiße Eier mit einem roten Stempel drauf. Ich sage, wenn du die nochmal ins Haus bringst, dann sind wir geschieden. Nee, also da bin ich schon eigen, ja.
Aber du hast es schon mal, zu Geißelzeiten hast du die dann verarbeiten lassen. Das war, glaube ich, auch eine pfiffige Idee.
Nee, das war nicht verarbeiten lassen, das habe ich selber gemacht. Da habe ich 130 Eier peu à peu zu Nudeln verarbeitet. Ja. Ich bin ja nun mal Bäcker und meine Mutter hat zu Hause schon immer selber Nudeln gemacht und ich habe mir das abgeguckt und so. Und aber eines Tages hatte ich denn praktisch von 30 Eiern gemacht und da hatte ich mich doch übernommen, das hat kein Ende genommen und dann den Eischnee, der sollte ja auch verarbeitet werden und da habe ich die ganze Nacht zugebracht, Makronen zu backen. Also es war, das hat mich kuriert, aber was eben schön war, wir haben dann so leere Gurkengläser, ne? Und dann hat die Haushälterin drumherum schön mit Gottes alten Gotteslobseiten und Serviettentechnik dann praktisch drumherum so beklebt, ne, zu Ostern, Osterzeit mit Osterliedern, Weihnachten, Weihnachtszeit mit Weihnachtsliedern. Und dann habe ich die praktisch gegen Spende verkauft. Und ehrlich gesagt kann man sagen, das ging auch bald nach ganz Deutschland, weil wir viel Besuch hatten, auch im Dorf und so. Und die haben gehört, der hat Nudeln selbst gemacht. Und wenn ich auch höre, selbstgemachte Nudeln, da springe ich in die Luft, ja. Ist doch ein Unterschied zwischen gekauft und selbst gemacht. Ne?
Aber hauchzart geschnitten.
Ja, und das kann meine Haushälterin leider nicht. Die macht immer so burschikose Nudeln, so bäuerliche Nudeln. Ich sage, Mensch, ich kenne das so hauchdünn. Hochzeitssuppe. Ja, da sagt sie, mach's selber. Ja, da sage ich jetzt schon nicht mehr, aber es ist schade drum.
Und du erwähntest es gegen Spende. Du hast ja auch einige Projekte auch angeleiert.
Wir haben immer Projekte in Geislingen, heute in Flensburg haben wir immer jedes Jahr mehrere Projekte auf den Weg gebracht. Jetzt in Hübstedt, Beberstedt, Helmsdorf und Zella auch. Wir haben den Glockenstuhl erneuert, wir haben neue Glocken angeschafft, wir haben den Dachstuhl erneuert, beziehungsweise da, wo faul renoviert und so. Und wir haben das Fahrzentrum außen verputzt. Und da fließen diese Spenden denn alle mit rein, ne?
Ja, du bist ja dafür bekannt, egal welche Stelle du antrittst, dass erstmal das Pfarrhaus renoviert wird.
Genau.
Oder restauriert wird oder umgebaut wird. Ja. Das in Geislingen, du hast es erwähnt, ist durch dein Engagement, sind neue Bronzeglocken angeschafft
auch,
worden.
Ja.
Dass die Stahlglocken, die Stahlglocke steht jetzt vor der Kirche davor und jetzt klingen oder drei sogar und dann klingen jetzt ordentliche, schöne Bronzeglocken. Das wurde alles durch Spenden finanziert?
Natürlich Eigenmittel und aber auch eben größtenteils durch Spenden. Ne? Das war ja ein Riesenvolumen und das kann man als Pfarrgemeinde nicht allein stemmen. Aber man muss bedenken, diese Glocken, die älteste ist ja von 1522, haltet euch fest, 1522 gegossen worden, höchstwahrscheinlich auch in Geislingen selber, im Bereich der Kirche. Und die haben wir ja auch überarbeiten lassen, weil ein kleiner Riss drinne war. Und das wurde in Nördlingen in einer Spezialfirma, die auch die Gloriosa in Erfurt geschweißt hat. Und also das war schon ein tolles Projekt und so können wir uns auch sehen lassen. Die größte Glocke, Johannes Paul II., habe ich gesponsert. Das ist mir auch wichtig, dass nicht nur immer die Leute oder andere Quellen, sondern dass man auch selber vorangeht und zeigt, das ist mir so wichtig. Ich stifte jetzt auch eine Glocke, wie auch im Flensberg. Die kleinste, Johannes der 23., die habe ich dann auch damals gesponsert.
Und da bist du dann immer mit so einer kleinen Büchse losgegangen zum Sprengeln und hast dann auch Geld eingesammelt. Und nach dem Motto, ich möchte es nicht klimpern hören, ich möchte es rascheln hören, oder?
Also mit einer kleinen Büchse kommst du da nicht weiter. Nee, ich hatte eine Aktentasche und da hatte ich einen Behälter noch drinne und dann ist das da reingekommen, dass die Leute wirklich auch gesehen haben, wir können hier nicht klappern, wir müssen hier klotzen. Ne?
Und die Holunderblütenzeit hast du sehr kreativ und gewinnbringend genutzt.
Das mache ich bis heute, dass ich dann jedes Jahr frischen Holunderblütenlikör ansetze mit Holunder, der in der Umgebung der Kirche dann auch wächst und blüht. Und das ist für mich persönlich auch immer so ein Schlager. Ne? Ich trinke den auch gerne, ist nicht so stark, aber trotzdem. Und dann kannst du auch Speisen und Getränke damit verfeinern. Und das gebe ich dann auch gegen Spende, dann gebe ich das dann ab. Ne?
Wir haben ja auch, du siehst schon, die Kirchen, Gläser stehen hier.
Oh, das ist
auch
gut.
Bei uns so ein bisschen Tradition. Und wir Idioten laden, ja, Christoph, jetzt hier im Winter ein. Wir hätten das Sommer nach der, wenn der Holunder
blüht.
Da können wir ja nochmal eine Sonderfolge machen.
Ja, das wäre schon wichtig.
Und du hast mich auch seinerzeit mal angesprochen, weil du wusstest, ich bin in einer Blaskapelle. Ey, Musiker, die trinken auch mal einen Schnaps. Wenn ihr hier so, was weiß ich, so Willi-Flaschen hier, wenn ihr die habt, aber darf keine Zigarette drin gewesen sein und dann kannst du mir die mitbringen. Schön Stöppchen drauf, weil da habe ich dich auch mal mit leeren Schnapsflaschen versorgt, damit die Produktion vorangehen konnte.
Genau. Wenn man schöne Flaschen sieht, ist wie mit schönen Frauen. Da geht man nicht einfach dran vorbei, da sagt man guten Tag oder Kümmer. Und mit den Flaschen, das war dann auch schon wichtig. Na? Prima. Nee, Spaß muss sein.
Na klar. Ja, in Geislingen wurde mir mal gesagt, bist du natürlich sehr präsent gewesen. Wie lange warst du in Geislingen?
16 Jahre.
16 Jahre. Und da soll es mal zu einer Aussage gekommen sein, dass jemand gesagt hat, zieh die Gardinen zu, mach's Licht aus, der Pfarrer kommt schon wieder.
Ja, das mag sein. Da könnte ich viele schöne Geschichten erzählen. Ne? Ja, könnte ich viele schöne Geschichten erzählen. Ja.
Das würde unsere Hörer auch interessieren, wenn du irgendwie, das gibt ja manchmal das. Das kannst du nur erleben als Pfarrer. Und gibt's da spontan was oder was so der schönste Moment vielleicht war als Pfarrer?
Ich kann sagen, es gab viele schöne Momente. So ein Moment ist noch mir vor Augen. 2003 wurde vom MDR ein wunderbarer Film gedreht, Leben nach dem Priesterseminar. Und dort wurden drei Kandidaten gesucht. Einer, der aus dem Eichsfeld stammt und im Eichsfeld arbeitet. Kannst du dir aussuchen, wer es war. Und dann der andere, der fertig studiert hat und ist vom Glauben weg. Und der dritte, der auch fertig studiert hat, ist aber nicht vom Glauben weg, sondern ist als Missionar, so eigener Missionar unterwegs, was auch interessant ist. Für mich wäre das nichts. Und jedenfalls haben auch eine Hochzeit gehabt in St. Cosmas und Damian in Geislingen. Und die Braut, eine bildhübsche Frau, eine Ärztin aus dem Eichsfeld, der Bräutigam aus Geislingen. Und jedenfalls hat ein tolles Kleid an, ein tolles Dekolleté. Also, aber es war ja ein Jahrhundertsommer. Die Braut hat, wir haben alle geschwitzt, aber die Braut hat geschwitzt. Also es war furchtbar. Und dann sage ich denn so, jetzt könnt ihr euch als Zeichen eurer Liebe und Zuneigung einen Kuss geben. Die haben sich geküsst, also sowas habe ich noch nicht wieder gesehen. Die haben gar nicht mehr von sich gelassen, ja. Und die haben dann praktisch von ihrem ganzen Gottesdienst vom MDR als Dankeschön eine richtige professionelle Videoaufnahme gekriegt, ne? Haben sie ein Leben lang ein wunderbares Filmdokument besprochen auch am Mischpult und so, ne? Also toll, toll. Das fällt mir jetzt so ein. Aber ansonsten zum Beispiel auch ein Kind sagte mal, sag mal, du trägst ja immer schwarz. Ich sage, ja, das hilft mir. Wieso? Na, pass mal auf. Ich war jetzt als Pfarrer unterwegs in Dingelstedt, hab mich an Punkt A hingestellt. Und dann bin ich weitergefahren und habe mich nicht angeschnallt. Und an der nächsten Ecke haben mich die Polizisten angehauen. Und da haben sie mich angehalten. Na, Herr Pfarrer, was haben wir denn falsch gemacht? Ich sage, ich bin noch nur die eine Minute von da nach jetzt, ne? Und nee, zeigen Sie mal die Papiere und so. Und da sage ich, ach du, die habe ich jetzt auch nicht dabei. Ich weiß auch nicht. Aber ich habe sie dabei gehabt, nur vor Aufregung. Ich habe die gar nicht gefunden, ja? Mit der Polizei will man ja auch so nichts so zu tun haben. Und jedenfalls sagte er dann, naja, Herr Pfarrer, steigen Sie ein, beim nächsten Mal kostet's was. Ne? Ich sage, wenn ich da so salopp hergekommen wäre, da hätte ich blechen müssen.
So einen Polizisten hatten wir hier auch schon mal, der dann, wenn es grenzwertig war mit dem Alkohol, dann hat er gesagt, okay, lass das Auto hier stehen, du holst dir morgen den Schlüssel wieder ab. Und die Leute waren ihm dankbar, so nach dem Motto, ich hätte Familie, hätte richtig Probleme, ich hätte den Job verloren, wenn der Lappen weg gewesen wäre. Und wenn es so an der Grenze war, das war der Herr Ruske, der Mitgründer des Grenzmuseums, der war ja...
Den kenne ich doch sehr gut. Mit dem bin ich auch so im Austausch.
Hat uns das zu Protokoll gegeben. Er war ein Guter.
Toll. Nee, es gibt solche und solche. Ich hatte auch schon eine Begegnung mit zwei Polizisten, die waren frisch von der Schule runter. Die haben es übertrieben mit ihrem Wissen, um was jetzt ist, ne? Und wo die älteren Kollegen nur den Kopf geschüttelt haben. Was haben die denn für Mist da gemacht? Ja, ja. Man muss als Polizist auch immer mal abwägen, wie, was, wo und was ist wichtig und was ist unwichtig.
Lieber Christoph, du hast uns gestanden, dass du der bist, der unseren Podcast noch nicht gehört hast.
Ja, das stimmt.
Oder gehört hat. Wir sind mittlerweile in 39 Ländern, werden wir gehört. Und du bist noch nicht dabei. Deswegen müssen wir dir so ein paar Sachen, die dich hier die letzten Minuten noch erwarten, noch erklären. Jeder Gast, als du hier reingekommen bist, hast du schon gesehen, hier sind ganz viele CDs, nicht nur Bücher. CDs, Entschuldigung, Schallplatten. Und das ist ein Fundus, den Volker mal aufgegabelt hat. Und da schauen wir mal rein, welche Schallplatte passt zu unserem Gast. Und wenn man halt so wie du unterwegs ist im Sinne seiner Kirchengemeinden und versucht dann entsprechend Geld zu akquirieren. Der Bürgermeister Beck hat verraten, dass, oder da haben wir halt festgestellt, oder der hatte so einen Beinamen, oder mehrere Beinamen, Reisebeck, weil er viel unterwegs war, oder weil er eben auch Geld eintreiben musste oder Mittel eintreiben musste, hat er auch den Spitznamen Bettelbeck. Und du musstest ja auch in dieser Mission, wie wir von dir gehört haben, unterwegs sein. Und wir haben da die passende Platte. Also wir verpassen dir keinen Spitznamen. Du hast den ja von qua Geburt mitbekommen als Zeyn Bock aus Hungandern. Aber wir haben eine Schallplatte für dich. Und da ist unter anderem, da sind mehrere Operetten drin. Und im Zauberreich der Operette heißt die Schallplatte. Und da ist natürlich auch der Bettelstudent mit dabei.
Aha.
Und das passt zu jemandem, der halt
ja, Geld eintreibt.
Geld eintreiben muss von Berufswegen. Und wir wünschen dir damit viel Spaß.
Aha.
Hast du noch einen Plattenspieler?
Meine Haushälterin hat sowas.
Wenn du die nicht hättest.
Ja, das stimmt. Dann werde ich abgeschossen. Genau.
Und was auch Tradition ist, dass wir zum Schluss nochmal so einen kleinen zusätzlichen Fragenkatalog abfeuern. Und da ist jetzt, da fängst du mal an, Volker.
Ja. Hast du schon mal richtig gelogen?
Sicher schon mehrmals. Weil manchmal muss man auch lügen, weil die Wahrheit hart sein kann und der andere sie nicht verstehen kann. Ich weiß jetzt nicht genau etwas, aber ich sage immer meinen Kindern, auch bei der Erstkommunion-Vorbereitung und Erstbeichte, ich sage, Lügen haben kurze Beine. Wer einmal lügt, den glaubt man nicht, auch wenn er gleich die Wahrheit spricht. Und nach Möglichkeit immer versuchen, auch mit euren Eltern, Lehrern und so, wahrhaftig zu sprechen und zu reden. Da ist man immer auf der besseren Seite.
Wir hatten es ja eingangs erzählt, Schwester Maria zu ihrem Beziehungsstatus. Sie hat uns verraten, dass sie sich wohl auch während ihrer Studentenzeit auch mal verliebt hat und entliebt hat, bevor sie dann halt ja in die Kongregation eingetreten ist. Gab es das bei dir auch, dass du dich in deiner Jugend auch mal verguckt hast?
Auf jeden Fall. In meiner Bäckerlehre war eine bildhübsche Bäckerlehrlingsfrau, oder wie sagt man? Und nö, das war schon. Aber mit ihr bin ich und ihrem Mann bin ich bis heute freundschaftlich verbunden und ist alles gut.
Dann bleibt für mich eigentlich nur die Frage, wie hieß die letzte Freundin von dir?
Oh, das ist jetzt aber gerade bei uns in unserer Gesellschaft Datenschutz.
Super. Astral 1-0 für Christoph.
Ja, also an jeder Ecke, was ja auch ein Wahnsinn ist, also ob das überall immer sein muss, aber ich weiß nicht, wir Deutschen, wir haben hier so viele Baustellen, große Baustellen, und dann wird mit so kleinem Zeug darum diskutiert und gemacht. Ich will jetzt nicht vom Gendern anfangen und so, aber es gibt, also manches ist wirklich schlimm in unserer deutschen Gesellschaft. Die sollten mal die großen Probleme anpacken.
Christoph, hast du einen Lieblingskomponisten oder einen Lieblingsinterpret? Ich kann mich erinnern, auf einer Hochzeit, da tanzt auch Pfarrer Hase. Und er singt auch die Titel, die der Musiker spielt, auch lautstark mit. Also du kannst gut singen und singst auch gerne, so habe ich das festgestellt. Und wer ist so dein Lieblingskomponist, Lieblingsband, Lieblingsinterpret?
Ach, da gibt's viele. So war es um Xavier Naidoo, aber von ihm wird ja auch viel Negatives in weltanschaulichen Sachen und so. Da ist der bei mir eigentlich runter. Und dann habe ich dann so meine Dinge, wie zum Beispiel Heinz Schenk, es ist alles nur geliehen auf dieser schönen weiten Welt. Es ist alles nur geliehen, das Geld und auch und so in der Art, ne? Das habe ich gerne, weil das so Texte sind, die einen zum Nachdenken bringen. Und das ist dann bei den Interpreten und so für mich das Wichtigste. Natürlich habe ich sonst nichts mit der Mut gehabt, aber ich bin jetzt auch langsam ein Roland Kaiser-Fan.
Donnerwetter.
Also ja, ganz, ganz toll, wie dieser Mann, der solch eine schwere Krankheit hinter sich hatte und sicher auch viele Tabletten und Medizin nehmen muss, wie der da ganze Stadien und so beschenkt mit seiner Musik, mit seinem Können. Ja.
Da kommen wir zur nächsten Frage, die ich einleite mit Roland Kaiser. Ihn hat man, das habe ich jetzt am Wochenende im Fernsehen gesehen, gefragt, ob er irgendwas bereut in seinem Leben. Da ging es um Titel, die Maite Kelly hat den für ihn geschrieben und da ging es um bereuen oder nichts bereuen und er sagt, das Einzige, was ich bereue, geraucht zu haben. Und jetzt ist die Frage an dich, bereust du irgendwas in deinem Leben? Würdest du vielleicht irgendwas anders machen?
Also da kann ich nur spontan sagen, ich bereue es, dass ich zum Beispiel nicht Klavier oder Orgel gelernt habe. Das wäre für mich so ein Traum gewesen. Ist es auch noch zum Teil, wenn man denn so am Klavier sitzt und dazu auch denn singen kann.
Mhm. Aber du hast mal versucht, Trompete zu lernen.
Ich habe versucht, Trompete zu lernen. Ich habe mir gedacht, mit den drei Knöpfen kommst du zurecht. Und habe mir eine Trompete... Ja, habe ich gedacht. Und habe praktisch da versucht und versucht. Ich habe einen Schuss gekriegt. Und dann hat den Geißlehnen der Nachbar... Herr Weber gesagt, Mensch, komm doch her, ich gebe dir Unterricht und so. Und ehrlich gesagt, jede Woche bin ich mit Beklemmung dahin, weil es immer schlechter wurde. Hm. Und er hat mir immer erzählt, in Eichenberg, da hat er ein kleines Mädchen und was die schon alles kann und so. Und da habe ich gesagt, pass auf, jetzt hast du dieses Instrument und in der Blasmusik gibt's bestimmt irgendwo auch mal einen Jungen, der sich keine Trompete leisten kann und schenk sie ihm oder nimm sie als Leihgabe, ne? Hm. Aber das wäre auch schön. Das war damals mein Traum in Geißlehnen. Ich lerne jetzt so schnell, lerne Trompete und dann zu Heiligabend hätte ich denen mal was vorgeblasen.
Das wäre ein Highlight gewesen.
Vom Kirchturm runter. Da drunter, ja, oder eben auch unten heilig, also stille Nacht und so, ne. Aber leider ist dieser Kelch an mir vorübergegangen.
Da hast du dem Trompetenlehrer dann gesagt, hier nimm das Ding hin, es wird nicht mehr.
Genau, mit mich wird das nicht und da können das andere nur versuchen. Ne?
Genau, es ist zwecklos.
Genau, nee, also da bin ich so doof dazu. Ja, doch ein Esel.
Ja. Du hast ja gesagt, deine Haushälterin, die managt den Laden.
Muss man sagen.
Dann weißt du natürlich auch nicht, was ein Stück Butter kostet.
Momentan 99 Cent, weil ich bin auch gern unterwegs in Sachen Einkaufen und meine Haushälterin schimpft dann immer, das haben wir schon, das habe ich schon und bop, 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 bop. Naja, dann tue ich es manchmal weiterschenken dann. Aber ansonsten kaufe ich gerne ein. Ich war jetzt hier im Lidl und da sagt die an der Kasse, oh, sie habe ich aber schon lange nicht mehr gesehen. Ich sage, ja, zurzeit gehe ich fremd, da gehe ich mal in den Norma nach Dingelstädt. Aber wie gesagt, einkaufen war schon immer, als Kind schon, wir hatten nebenan das Konsum. Mhm. Da bin ich dauernd, war ich zu Hause im Konsum und habe dann eingekauft und so.
Aber das ist dann schon im Angebot für 99 Cent.
Ja,
das ist
ja
schon.
Butter war ja sehr teuer, wenn man es so nimmt. Aber dann 99, ja, oder ein Liter Milch, 85 Pfennige. Man fragt sich dann natürlich, und das ist ja auch das Schlimme, was verdienen die Produzenten, was verdienen die Bauern?
Ja, ja. Ne?
Und das ist ja auch immer wieder ein Hoch und Nieder, dass man den Leuten, die das produzieren, nicht wertschätzend auch das Geld gibt, dass sie auch was von haben. Ne?
Christoph, was ist dein Lieblingsbuch? Bibel, klar, das ist davon gehen wir aus. Aber ansonsten, was ist dein Lieblingsbuch? Vielleicht auch eine Empfehlung an unsere Hörer.
Ja, also ich beschäftige mich auch mit medizinischen Sachen und so, ja. Ich wäre auch gerne mal Arzt. Was bereust du? Ich wäre gerne auch Arzt geworden.
Da gibt es mehr als drei Knöpfe.
Ja, ja. Gerne Arzt geworden und hätte dann auch Pfarrer umgeschwenkt. Ich kenne Mitbrüder, auch in der Tschechei und so, die das so gemacht haben, auch aus politischen Gründen damals, aber die auch Arzt waren und dann Priester. Aber ansonsten habe ich jetzt das Buch Scham im Darm.
Ah, ja.
Diese ganze Geschichte.
Genau, ich glaube, Julia Enders.
Ne? Ja, genau. Und sie hat das alles mal, und ist ja auch Ärztin, sie hat das alles mal unter die Lupe genommen, wie wichtig der Darm ist für die ganze menschliche Sache und so, ne? Und da konnte ich schon vielen Leuten bei Hausbesuchen auch einen Tipp geben. Versuchen Sie mal das. Woher wissen Sie denn das? Ich sage ja, man studiert ja auch und bildet sich weiter, ne?
Also wir haben jetzt schon viele Bücherempfehlungen gehabt, Faust und alles mögliche, Zauberberg, aber
Darm mit Charme, so heißt es, glaube ich.
Ja,
ne?
Ja.
Ich habe es auf dem Nachtspind liegen und dann gucke ich da immer so, wie ich noch munter bin und so. Also das ist schon sehr interessant.
Wenn du mit Buchkniepen hast, dann guckst du dir hin.
Ja, und wenn du hast, dann kannst du mich anrufen und dann sehe ich dich, wie es weitergehen kann.
Wo ist Clement?
Ja, wo ist Clement? Genau, wichtig. Da hatte ich übrigens, haben wir zu DDR-Zeiten immer Bücher vom Westen bekommen als Geschenk und konnten die praktisch bestellen. Und dann war ich mit Bischof Wanke im Auto von Erfurt nach Eichsfeld gefahren. Und da sagt er, und haben Sie denn auch Bücher bestellt? Was haben Sie denn bestellt? Und da habe ich gesagt, ja, das und das und Pfarrer Kneipp. Und da sagt der Pfarrer Kneipp, das hat aber nichts mit Theologie zu tun. Ich sage, nee, aber mit dem Menschsein. Ne? Wenn ich krank bin, da hilft mir die Theologie auch nicht. Da muss ich erst mal zusehen, dass der Körper wieder in Gang kommt. Ne?
Genau, ja.
Ja, wir hatten ja den Klaus Röhrig schon hier sitzen und der hat als Lebensweisheit uns mitgegeben, wenn du Ruhe im Haus haben willst, dann mach, was deine Frau sagt. Ist das bei euch im Pfarrhaus auch so? Wenn du Ruhe haben willst, dann mach das, was die Haushälterin sagt?
Nein. Das macht jeder so, wie er es denkt. Jeder hat ja seinen Bereich und so. Und dann denke ich manchmal, du kannst mich mal. Und dann gehe ich in mein Büro, da habe ich Ruhe. Nee, ich kann hier auch vieles erzählen bei dem Podcast, den wird meine Haushälterin nicht hören.
Ja, das werde ich ändern. Das werde ich ändern. Ich kenne sie.
Ja, was fällt dir leichter, Christoph? Aufhören oder anfangen?
Das ist bei mir, sage ich mal, beides. Es kommt ja auf die Situation an. Zum Beispiel bei einem schönen Essen, da fällt es mir schwer aufzuhören.
Das kennen wir auch.
Oder bei einem schönen Essen, fällt es leicht anzufangen. Ja. Ne? Und wenn man sein Lieblingsessen hat oder so, das ist auch das Schöne, dass man denn bei uns im Pfarrhaus, sprechen wir uns ab mit dem Essen und so. Und dann kommt das auf den Tisch, was auch jeder isst. Ne?
Das ist schön. Ja. Du äußerst Wünsche und dann wird das auch dann hin und wieder mal gekocht. Stehst du auch selber mal am Herd, am Tiegel und sagst so, ja, geh mal bitte an die Seite, ich koche heute mal.
Also ich bin dann am Kochherd, wenn die Haushälterin nicht da ist, dann kann ich mir mal das machen, was ich gerne esse. Und dann fotografiere ich das und schicke es ihr, damit sie sieht, wie man es auch machen kann.
Ich dachte, wenn sie Geburtstag hast, kochst du für sie.
Nee, also, ach, sowas fange ich nicht an. Ich habe mit mir zu tun, damit ich alles unter die Sache kriege und so. Nee. Es hat jeder wirklich seinen Aufgabenbereich und da wollen wir uns auch nicht einfuschen, auch wenn es ich manchmal mache mit dem Einkauf oder so. Ne? Ich habe ja dann auch manchmal, man soll ja nicht hungrig einkaufen gehen.
Das
ich hoffe,
ganz
ihr wisst das auch.
Das stimmt. Ja,
ganz ne, das nehme ich schon ein Leben lang mit, nur ich halte mich eben nicht immer dran. Und wenn ich dann einkaufe und sehe dieses und jenes und ach, naja, gut. Und sie sagt dann immer, du mit deinen Gelüsten, ne? Wenn ich dann nach Hause komme und hab dann wieder was, mach das mal.
Also wir könnten uns ja wirklich mal die Mühe machen, eine normale Fassung dieses Podcasts, so wie es stattgefunden hat. Aber du hast uns so viel Futter heute gegeben, wir könnten das auch zusammenschneiden, dass man wirklich, das würde dann in die Comedy-Szene und da hätten wahrscheinlich unsere Hörer zusätzlich ganz, ganz viel Spaß. Lieber Christoph, es war uns eine innerliche, ewige Anbetung.
Du und alter Schleimer.
Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Als der Tipp von Katrin kam, war uns ja klar, also warum sind wir denn eigentlich nicht selber drauf gekommen, dich auf die Liste zu setzen. Und liebe Katrin, wie du gehört hast, war das die richtige Entscheidung, uns da entsprechend anzuspitzen. Wir freuen uns, dass du den Weg hierher gefunden hast. Wir wünschen dir alles, alles Gute, auch für deine Projekte. Bestell Frau Hoffmann, heißt sie, ne? Deine Haushälterin, ganz, ganz liebe Grüße. Ich kenne sie auch persönlich. Und wir machen unseren Abspann. Den spielen wir noch fix ein. Und haben heute noch ein Dankeschön an den Sponsor der heutigen Folge.
Jawohl.
Lieber Bernd Beck, wir haben dich schon erwähnt. Vielen Dank für die Unterstützung des heutigen Podcasts.
Und Dankeschön und viele Grüße ins World Wide Web hinaus.
Prima, herzlichen Dank.